Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Wir wollen, dass Sie erholt ankommen oder besser mit der Bahn. Diese Werbeslogans sind Jahrzehnte alt und würden heute bei den Kunden wohl eher einen ungläubigen Blick hervorrufen. Die Deutsche Bahn AG ist zu einem für viele undurchsichtigen Konstrukt geworden, das seine eigentliche Aufgabe verlernt hat, die Menschen pünktlich ans Ziel zu bringen. Und der Konzern fährt von Jahr zu Jahr Milliardenverluste ein. Heute verkündet der Bahnchef fast stolz, im ersten Halbjahr habe die Bahn nur 760 Millionen Euro Verlust eingefahren. Nun nimmt sich der neue Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder diesem Megaprojekt an, die Bahn zurück aufs Gleis zu bringen. Dazu gleich ein Interview mit ihm. Zuerst zeigen uns Griet von Petersdorf und Anke Hahn, wie es um die Bahn steht.
Auf dem Berliner Hauptbahnhof wirbt ein Herz um das der Bahnkunden. Doch der Erfolg ist begrenzt. Dafür ärgert man sich zu oft, so wie Sabrina.
Immer. Also es tut mir leid, aber ich erlebe immer Verspätung.
Und Simone Steiner weiß, dass Bahnfahren auch stressfrei sein kann.
Jedes Mal, wenn ich hier in Deutschland Bahn fahre, bin ich eigentlich zu spät. Und in Österreich sind die Bahnen super pünktlich.
Mit dem Herz gewinnen, das dauert wohl noch. Im Gegensatz zu diesem Zug fiel die Halbjahresbilanz-PK der Bahn nicht aus.
Wir sind zwar operativ immer noch in der Verlustzone, aber wir werden am Jahresende aller Voraussicht nach eine schwarze Null schreiben.
Eine schwarze Null? Vor allem, weil der Bund so viel Geld zuschießt wie noch nie. Ansonsten fragen sich viele, was ist aus der einst so gut funktionierenden Deutschen Bahn geworden? Thema Pünktlichkeit. Im Juni waren nur 57% der Fernverkehrszüge pünktlich. 57%. Die Bahn nennt als Ziel 65%. Auch das beruhigt nicht, wenn man einen wichtigen Termin hat. Thema Sanierung. 41 vielbefahrene Strecken müssen modernisiert werden. Auch das soll nun deutlich länger dauern als vorgesehen. Dabei geht es um immerhin 4000 Kilometer. Ab morgen wird die Strecke Hamburg-Berlin für 9 Monate gesperrt. Thema DB Cargo. Ohnehin Sorgenkind, weil seit Jahren defizitär, transportierte in diesem Halbjahr noch einmal rund 10% weniger Güter. Klaus Weselski, einst streitbarer Lokführergewerkschafter, regt sich immer noch auf. Die versuchte Privatisierung in Richtung globaler Bahnkonzern vor 30 Jahren sei die Ursache vieler Probleme.
Jahrelanges Missmanagement eines Vorstandes, der sich über die Eisenbahn in Deutschland die allerwenigsten Gedanken gemacht hat, der weltweit aktiv war und Steuergelder verschwendet hat. Und am Ende des Tages, die Eisenbahn in Deutschland ist da niedergegangen.
Wenn es um Fehlentwicklung geht, dann fällt auch schnell das Beispiel Stuttgart 21. Die Baukosten vervierfacht, eine Eröffnung, die sich immer weiter verschiebt. Wie sinnvoll das Projekt ist, auch da gibt es Zweifel.
Diese Bahnschiffe sind immer noch dem Größenwahn verfallen. Deswegen Stuttgart 21. Und Stuttgart 21 ist ein Symbol für den Niedergang der Bahn.
Zu viel Konzentration auf Großprojekte, zu viel Geld in den Konzern, zu wenig Geld für die Schiene, meinen Kritiker.
Wir brauchen die Infrastruktur. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Das Herzstück des Eisenbahnsystems muss geführt, gesteuert und bezahlt werden. Aus dem politischen Haushalt, aus dem politischen Geldgeber, von uns Steuerzahlern finanziert. Das ist der entscheidende Weg.
Dass sich im Konzern strukturell etwas ändern muss, sieht mittlerweile auch die Politik so. Das Unternehmen soll entflochten werden und wesentlich schlanker. So heißt es im Koalitionsvertrag. Um sicherzustellen, dass sich die Qualität des Schienenverkehrs deutlich verbessert, wollen wir mittelfristig eine grundlegende Bahnreform umsetzen. Eine grundlegende Bahnreform? Es bleibt spannend.
Ja, eine Aufgabe, an der schon einige Verkehrsminister gescheitert sind. Nun hat Patrick Schnieder von der CDU die Verantwortung, den Kurs mitzubestimmen. Den neuen Bundesverkehrsminister konnte ich am frühen Abend sprechen. Guten Abend, Herr Schnieder.
Guten Abend, Herr Fuest.
Wir erreichen Sie gerade in Arzfeld, in Rheinland-Pfalz, Ihrer Heimat. Dort waren Sie mal 10 Jahre lang Bürgermeister. Wie erklären Sie dort den Menschen, wie Sie es schaffen wollen, dass die Deutsche Bahn bald wieder pünktlich fährt?
Nun, wir sind natürlich unzufrieden mit den Pünktlichkeitswerten, die dort erzielt werden. Das muss sich unbedingt bessern. Es gibt verschiedene Ursachen für diese Unzuverlässigkeit. Die liegen zum Teil im betrieblichen Bereich. Aber sie haben natürlich auch mit der Infrastruktur zu tun. Und dort werden wir in den nächsten Jahren sehr viel investieren, um die Schienen, um das Netz, die Stellwerke besser zu machen und damit auch einen weniger störanfälligen Betrieb zu gewährleisten.
Sie sagen es, Sie sind unzufrieden mit der Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn, haben das auch schnell nach Amtsantritt deutlich gesagt. Damit weckt man ja auch immer Erwartungen. Welche Erwartungen wollen Sie denn wecken? Was ist denn realistisch? Ab welchem Jahr wird die Bahn denn wirklich für die Kunden spürbar pünktlicher fahren?
Wir haben jetzt viele Investitionen zu tätigen. Das heißt zunächst einmal, dass das Netz weiter belastet wird, dass Baustellen entstehen. Aber mit jeder Maßnahme, die dann beendet ist, wird das Netz in einem besseren Zustand sein und damit auch die Pünktlichkeitswerte sich verbessern können. Das auf ein Jahr genau einzuschränken, ist unseriös vorherzusehen, aber es kann nicht bei dem jetzigen Wert bleiben. Es muss sich deutlich steigern und wir müssen mittel- bis langfristig auf Werte jenseits der 80% wieder kommen.
Sie selbst sind noch keine 100 Tage im Amt. Da kann man ja einen großen Konzern noch nicht umgebaut haben. Aber Sie werden sich einen Überblick verschafft haben. Wie sieht denn Ihre Strategie aus, um die Deutsche Bahn wieder fit zu kriegen?
Wir betrachten uns diesen gesamten Konzern. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen dort Veränderungen brauchen. Wir haben im Koalitionsvertrag uns einige Dinge vorgenommen. Das betrifft vor allem die Struktur der Gremien. Das betrifft aber auch die weitere Entflechtung des Betriebs von der Infrastruktur, der InfraGo. Wir arbeiten im Moment an einer Gesamtstrategie, die möchte ich bis Ende des Sommers vorliegen haben. Dann werden wir sie vorstellen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
Und diese Strategie, die entwerfen Sie gerade mit einem Team, das die vergangenen Jahre es ja nicht geschafft hat, das Ruder herumzureißen bei der Deutschen Bahn. Dabei hat die neue Bundesregierung ja versprochen, eine Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand. Soll die Bahnspitze also jetzt gehen?
Es geht nicht nur um personelle Maßnahmen, es geht insgesamt um strukturelle Maßnahmen bei der Bahn insgesamt. Wenn wir uns allerdings das Personaltableau anschauen, und das sagt auch der Koalitionsvertrag, dann müssen wir dort zu Veränderungen kommen. Uns schwebt vor, dass wir eine schlankere Aufstellung dort bekommen, dass wir mehr Kompetenz auch in die Aufsichtsgremien uns hineinholen, dass die Steuerung der Bahn durch den Eigentümer, durch den Aufsichtsrat besser passieren kann. Das alles wollen wir anpacken und dann stehen eben auch Personalfragen an. Aber zunächst muss die Strategie stehen, muss man wissen, wo man hin will, bevor man sagt, mit welchem Personaltableau man das machen möchte.
Sie haben die Sanierungen angesprochen, aber nochmal, wie wollen Sie dieses Bahnnetz verbessern und das so schnell wie möglich, dass die Sanierungen nicht immer weiter gestreckt werden? Denn das Netz, das Bahnnetz ist ja nicht nur instabil, es ist auch deutlich ausgedünnt. Also es müsste wieder viel mehr ausgebaut werden, viele Strecken wiederbelebt werden. Wie soll das korrigiert werden?
Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, dass wir vor allem die vorhandene Infrastruktur instand setzen. Erhalt vor Neubau, das ist das Credo auch des Koalitionsvertrages. Dafür haben wir sehr, sehr viel Geld, viel mehr Geld zur Verfügung als in den letzten Jahren. Das wollen wir zielgerichtet einsetzen, um das Netz auf Vordermann zu bringen. Dazu gehören natürlich die Hochleistungskorridore. Und wenn Sie dort von einer Streckung sprechen, dann muss man natürlich die Lehren aus dem ziehen, was wir bei dem Piloten dort beobachtet haben. Wir wollen das möglichst effektiv und effizient auf die Schiene bringen. Und deshalb werden dort einige Änderungen am ursprünglichen Konzept vorgenommen. Aber insgesamt bleibt es bei der Hochleistungskorridorsanierung. Dafür werden wir viele Milliarden Euro ausgeben. Das sind die hochbelasteten Strecken. Und wenn diese Sanierung gelaufen ist, werden wir dort einen sehr zuverlässigen Bahnbetrieb gewährleisten können.
Der Bund der Steuerzahler weist immer darauf hin, dass immer mehr Geld die Dauerkrise der Bahn nicht lösen werde. Die Probleme müssten systematisch und ganzheitlich angegangen werden. Wo liegt denn dann Ihre Priorität auf den Strukturen?
Ja, das habe ich ja deshalb in ein Gesamtpaket gepackt. Viele Medien haben ja schon wenige Tage nach meinem Amtsantritt gesagt, da müsste man die eine oder andere Person auswechseln. Ich habe immer gesagt, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung des großen und komplexen Systems Bahn. Und genau das machen wir. Wir entwerfen eine Gesamtstrategie, die davon ausgeht, welche Ziele haben wir, wie wollen wir sie umsetzen, wie können wir steuern. Wir brauchen also einen umfassenden Ansatz, um dieses System fit zu machen und flott zu machen. Und dann gehört eben auch die Investition dazu.
Herr Schnieder, viele Minister vor Ihnen sind auch mit guten Vorsätzen gestartet, aber dann irgendwie an der Bahnkonzernspitze und an anderen Bahnlobbyisten gescheitert. Wie haben Sie sich dagegen gewappnet?
Wir analysieren die Situation sehr sorgfältig. Und dann werden wir die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Das ist mein Konzept, das ist mein Vorgehen. Ich neige nicht zu Schnellschüssen. Wir wollen das sorgfältig machen, aber dann auch entsprechend die Linie verfolgen, die wir uns vorgenommen haben.
Danke für das Gespräch über die Zukunft der Deutschen Bahn. Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister.
Vielen Dank.
Wir schauen in den Nahen Osten. Auf beide Seiten, die Hamas und Israel, wird immer mehr Druck aufgebaut, zu einer Waffenruhe zu kommen. Nachdem zuletzt mehrere arabische Länder die Hamas aufgefordert haben, die Waffen niederzulegen, bekräftigte die Terrororganisation heute jedoch, sie werde ihren Kampf gegen Israel nicht beenden. Derweil erhält Israels Premier Netanyahu deutliche Kritik von US-Präsident Trump. Vor allem wegen der Hungersnot in Gaza. Trumps Sondergesandter Witkoff soll morgen nach Gaza reisen, um sich ein Bild zu machen. Zunächst traf Witkoff heute in Jerusalem ein und ebenso der deutsche Außenminister. Nathalie Amiri beginnt mit einem Blick nach Gaza.
Sie rennen für Essen und kämpfen um jedes Paket. Jede Linse wird gerettet. Das Rote Kreuz spricht von der Hölle auf Erden, die gerade in Gaza stattfindet. Seit dem Wochenende lässt Israel wieder etwas mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Doch die LKWs, die reingelassen werden, genauso wie Hilfe aus der Luft, reichen laut internationaler Hilfsorganisationen nicht, um die Not zu lindern. Seit Sonntag hat das israelische Militär Zonen gekennzeichnet, in denen es eine Feuerpause geben soll. Doch genau in diesen Zonen sollen gestern mehrere Dutzend Menschen verletzt und getötet worden sein. Ahmad erzählt, das israelische Militär habe seinen Bruder erschossen. Er war losgegangen, um einen Sack Mehl für seine Kinder zu holen. Wir hatten in den Nachrichten gehört, dass das Gebiet dort von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends sicher sein soll. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie haben auf Menschen geschossen. Täglich erhöht sich der Druck auf die Regierung Netanyahu. US-Sondergesandter Witkoff traf heute in Israel zu Gesprächen mit dem Premier ein. Es soll neben der Befreiung der Geiseln auch um die katastrophale Lage im Gazastreifen gehen. Morgen will er deshalb nach Gaza fahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Noch am Sonntag stritt der israelische Premierminister eine Hungersnot ab. Israel wird so dargestellt, als würden wir eine Hungerstrategie im Gazastreifen verfolgen. Was für eine dreiste Lüge. Es gibt keine Politik der Aushungerung in Gaza und es herrscht kein Hunger in Gaza. Donald Trump, engster und wichtigster Partner Israels, sieht das inzwischen anders. Man kann nichts anderes sagen, als dass es furchtbar ist, wenn man die Kinder sieht. Und das sind Kinder, ob man nun von Hungertod spricht oder nicht, das sind Kinder, die hungern. Sie hungern wirklich. Auch der deutsche Außenminister, der heute in Israel auf seiner zweiten Nahostreise angekommen ist, betont in seinen Gesprächen mit seinem Amtskollegen Saar, Premierminister Netanyahu und Präsident Herzog die Dringlichkeit neuer Hilfen.
Auch die humanitäre Katastrophe in Gaza übersteigt jede Vorstellung. Im ganzen Gazastreifen leiden Menschen Hunger. Jeden Tag werden Frauen, Männer und Kinder bei der verzweifelten Suche nach Nahrung getötet. Das ist ein vollkommen untragbarer Zustand, der sich sofort ändern muss.
Darauf hoffen vor allem die Menschen in Gaza.
Unser Korrespondent Demian von Osten begleitet den deutschen Außenminister auf seiner Reise nach Jerusalem. Demian, was ist bekannt dazu, wie die Forderungen von Außenminister Wadephul in den Gesprächen mit der israelischen Regierung ankamen?
Also was öffentlich bekannt ist, da muss man doch den Eindruck haben, dass da die Fronten ziemlich verhärtet sind. Wadephul selber hat in einem Pressestatement vor 2 Stunden hier gesagt, dass die israelische Regierung Gefahr laufe, sich immer mehr zu isolieren international, dass also die Positionen insbesondere in Europa und in Israel doch sich sehr unterscheiden, also bei den Regierungen. Der israelische Außenminister hat nach Angaben seines Ministeriums sich sehr beschwert über eine Äußerung Wadephuls. Da ging es um eine Forderung, dass Israel keine Gebiete anerkennen dürfe, annektieren dürfe, im Westjordanland beispielsweise. Und wenn man sich dann noch anschaut, welche Verbesserungen es in puncto Gazastreifen gibt, also vielleicht etwas mehr Lkw, die fahren mit Hilfsgütern in den Gazastreifen, dann muss man doch viel Optimismus haben, um jetzt sehr viel Positives aus diesen Treffen heute herauszulesen.
Demian, viele Staaten fahren inzwischen ja einen schärferen Kurs gegenüber Israel. Wird sich jetzt auch der deutsche Kurs ändern?
Ja, das wissen wir Stand heute noch nicht. Das ist ja hier so eine Art Reise, um herauszufinden, wo steht die israelische Regierung bei den neuen Forderungen aus dem deutschen Sicherheitskabinett. Und mit den Ergebnissen auch von einem Teil morgen in den palästinensischen Gebieten wird Außenminister Wadephul zurückfahren und dann wird das Sicherheitskabinett in Berlin nochmal beraten. Am Ende dürfte der Bundeskanzler entscheiden, ob man konkrete Maßnahmen auch gegen die israelische Regierung oder zum Beispiel gegen bestimmte Mitglieder der Regierung mittragen würde oder verhängen würde.
Danke für diese Einschätzungen aus Jerusalem, Demian von Osten. In der vergangenen Woche gingen in Kiew Tausende auf die Straße. Nicht etwa, um gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren, gegen den sich das Land seit Jahren zur Wehr setzt. Der Protest richtete sich gegen ein neues Gesetz und damit auch gegen die eigene Regierung, die den Entwurf eingebracht hatte. Präsident Selenskyj wollte damit das nationale Antikorruptionsbüro faktisch der Generalstaatsanwaltschaft unterstellen. Die Demonstranten und auch die EU sahen dadurch die Unabhängigkeit der Korruptionsbekämpfer gefährdet. Heute nun der Rückzieher. Das Parlament in Kiew machte den Beschluss rückgängig und stimmte für ein neues Antikorruptionsgesetz. Und all das, während Kiew massiv von Russland angegriffen wird. Susanne Peterson.
Die Rettungsarbeiten starten in den frühen Morgenstunden und dauern nach wie vor an. Noch immer werden Menschen unter den Trümmern vermisst. Das Gebäude gegenüber uns ist komplett zusammengestürzt. Ich habe Freunde, die dort wohnen, und ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Mindestens 16 Menschen werden in Kiew getötet, mehr als 160 verletzt. Darunter so viele Kinder wie nie zuvor während einer Angriffswelle. Es ist sehr schwierig für mich, die Information zu bekommen, dass Kinder unter den Trümmern liegen. Das Wichtigste ist dann zu arbeiten und seine Arbeit in solchen Situationen so gut wie möglich zu machen. Jede Minute hier ist Gold wert. Die Hilfskräfte versuchen weiter, Menschen aus den Trümmern zu bergen. Währenddessen versammeln sich im Regierungsviertel Hunderte Demonstrierende. Sie wollen Einfluss nehmen auf das, was ihrer Meinung nach heute im Parlament unbedingt beschlossen werden muss. Ein neues Gesetz, das die Unabhängigkeit von Antikorruptionsbehörden wieder garantieren soll. In der vergangenen Woche hatte Präsident Selenskyj genau diese Unabhängigkeit eingeschränkt. Das untergräbt die Hoffnung auf die Zukunft, auf das, wofür wir in diesem Land kämpfen und auf die Zukunft unserer Kinder. Denn wenn wir von außen zerstört werden sollen, müssen wir von innen stark sein. Einen starken Rechtsstaat, den Kampf gegen die Korruption. Das fordern sie hier und das fordert auch die EU. Der Westen war lange absolut nachsichtig und ich glaube, dies hat Selenskyj zur Eskalation veranlasst. Dieses Gesetz zerstörte die Unabhängigkeit von NABU und SAP und machte es beiden Behörden unmöglich, korrupte Beamte auf höchster Ebene zu entlarven. Präsident Selenskyj stand massiv unter Druck und reagierte mit einem neuen Gesetzentwurf, der heute mit großer Mehrheit im Parlament verabschiedet wurde. Anschließend gibt er sich reumütig und dankbar. Es ist sehr wichtig, dass der Staat auf die öffentliche Meinung hört. Die Ukraine ist zweifellos eine Demokratie. Die Regierung wird die internationalen Partner der Ukraine umgehend über dieses Gesetz informieren. In den kommenden Monaten wird die EU genau auf politische Reformen in der Ukraine schauen. Während die ukrainische Bevölkerung weiter darauf hofft, so endlich der EU-Mitgliedschaft näher zu kommen.
Und zum Umgang des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit dem Antikorruptionsgesetz hat unser Ukraine-Korrespondent Florian Kellermann vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer heute ins Bett gehen, dann haben sie Angst. Russland tötet sie im Schlaf. In der vergangenen Nacht traf es auch einen 6-jährigen Jungen. 3,5 Jahre halten die Ukrainer das nun aus und leisten Widerstand, vor allem dank einer Geschlossenheit in der Gesellschaft. Aber gerade diese Geschlossenheit hat Präsident Zelensky fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Er drückte ein Gesetz durchs Parlament, das 2 Antikorruptionsbehörden de facto von ihm abhängig machen sollte. Viele meinen, wegen der Ermittlungen in seinem nächsten Umfeld. Ein Präsident, der im Krieg versucht, seine Macht weiter auszubauen? Dieser Gedanke hat viele im Land erschüttert. Nun hat das Parlament dieses Gesetz rückgängig gemacht, wiederum auf Geheiß des Präsidenten. Die Antikorruptionsbehörden bleiben unabhängig. Das ist gut. Aber Anlass zu feiern ist es nicht. Denn Zelensky korrigierte zwar seinen Fehler, aber erst nachdem Tausende auf die Straße gingen und ihm die EU drohte, Hilfsmittel zu streichen. Die westlichen Partner müssen in Zukunft genauer hinsehen, was in der ukrainischen Innenpolitik passiert. Denn auch an anderen Stellen lahmt der Kampf gegen die Korruption. Mit der EU vereinbarte Reformen werden nicht umgesetzt. Ein Lichtblick bleibt da die ukrainische Zivilgesellschaft. Viele Protestierende der vergangenen Tage waren noch keine 20. Eine weitere Generation wächst heran, die entschlossen ist, ihr Land Richtung Europäische Union, Richtung moderne Demokratie zu führen. Beeindruckend angesichts der Belastungen des Kriegs, der Luftangriffe, der Todesopfer.
Die Meinung von Florian Kellermann. Seit Jahrzehnten suchen hier Kunden nach Angeboten für Elektronisches bei Mediamarkt und Saturn. Doch nun ist ein Investor aus China an einem guten Geschäft interessiert, und zwar an dem ganzen Konzern, zu dem die Elektromärkte gehören. JD ist ein chinesischer Riese für Internethandel und will Seaconomy, also den Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn, übernehmen. Die deutschen Elektromärkte machen bisher vor allem in den Filialen ihr Geschäft. Ob eine solche Übernahme also Chance oder Risiko ist? David Zayons.
Schallplatten und später CDs. Elektronikmärkte als Pilgerstätte für Musikfans in den 80er Jahren. Der Saturnmarkt am Kölner Hansaring galt sogar mal als größter Plattenladen der Welt. Vergangenheit. So könnte die Zukunft von Mediamarkt und Saturn aussehen. Ein Imagefilm des chinesischen Tech-Giganten JD aus einem seiner Logistikzentren. Der Vorstandsvorsitzende von Mediamarkt Saturn schwärmt von dem Unternehmen, das seines bald aufkaufen könnte.
Die schaffen es, 95% aller Online-Bestellungen am gleichen Tag oder am nächsten Tag auszuliefern. Und zwar in China. Das ist eine Fähigkeit, die ganz, ganz wenige auf der Welt haben und an der wir gerne mit teilhaben wollen.
Für JD wäre es wiederum ein großer Schritt in den europäischen Markt. Insgesamt hat Seaconomy, der Mutterkonzern von Mediamarkt Saturn, mehr als 1000 Filialen, knapp 400 davon in Deutschland und jeweils deutlich mehr als 100 in Italien und Spanien. Mediamarkt Saturn macht derzeit etwa einen Viertel seines Umsatzes online. Mit chinesischer Hilfe soll dieses Geschäft deutlich wachsen. Dass es dafür Unterstützung aus China braucht, verdeutliche allerdings, wie sehr Deutschland digital hinterherhinke.
Es ist leider so, dass Seaconomy, Mediamarkt und Saturn die Online-Entwicklung vor circa 20 Jahren massiv verpasst haben. Und das aufzuholen ist sehr schwer möglich. Das Online-Geschäft von Seaconomy, Mediamarkt und ist okay, ist in Ordnung, aber nicht berauschend. Und das wird JD.com verbessern.
Wird der chinesische Einfluss zu groß? Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hält die Übernahme für nicht sehr problematisch.
Ich würde es im Fall von Seconomy weniger bedenklich einschätzen, weil das ja ein Online-Händler ist und ein Elektronikanbieter ist. Es wäre kritischer, wenn wir zum Beispiel über Hochtechnologie reden.
Für die Mitarbeiter soll es nach der Übernahme 3 Jahre lang einen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen geben. Auch Filialschließungen wären dann zunächst ausgeschlossen. Arbeitnehmervertreterin Corinna Groß von Verdi sitzt im Aufsichtsrat von Seconomy, berichtet über gemischte Gefühle.
Im ersten Moment natürlich große Sorge, weil die Erfahrung einfach mit chinesischen Unternehmen uns fehlt. Wenn man drüber nachdenkt, dann im zweiten Moment denke ich mir, uns müssten amerikanische Unternehmer viel mehr Sorgen machen. Da haben wir Erfahrungen und die sind nicht unbedingt gut.
Der Fokus aufs Online-Geschäft könnte allerdings mittelfristig dazu führen, dass Filialen geschlossen werden. Noch aber ist die Übernahme nicht sicher. Eine wettbewerbsrechtliche Prüfung steht bevor.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Und mit dir, Susanne.
Seit heute Mittag ist der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gestört. Grund ist ein mutmaßlicher Brandanschlag auf einen Kabelschacht, der Staatsschutz ermittelt. Das Feuer hat die wichtige Nord-Süd-Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf lahmgelegt. Die Reparatur wird nach Angaben der Bahn noch bis morgen Mittag andauern. Auf den Regionallinien ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fernzüge werden umgeleitet. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli angestiegen und liegt jetzt knapp unter 3 Millionen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im Juli 2.979.000 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet. Das waren 65.000 mehr als im Juni und 171.000 mehr als im Juli des Vorjahres. Die Quote stieg auf 6,3%. Das Landgericht Stuttgart hat den Querdenkengründer Ballweg von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Es könne nicht nachgewiesen werden, dass er für seine Bewegung eingeworbene Spenden privat verwendet habe, erklärte das Gericht. Es ging um 500.000 Euro. Gleichzeitig sprach das Gericht Ballweg wegen Steuerhinterziehung schuldig. Weil es aber nur um recht kleine Summen ging, beließ es das Gericht bei einer Verwarnung. Der US-Amerikaner Robert Wilson gehörte zu den bedeutendsten Regisseuren der Theater- und Opernwelt. Nun ist er in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 83 Jahren gestorben, wie seine Stiftung bestätigte. Mit der Hamburger Aufführung von The Black Rider, einer Musical-Version von Webers Freischütz, erzielte Wilson einen Welterfolg. In Dresden finden seit heute die Finals statt. Meisterschaften in Sportarten, die sonst weniger stark im Rampenlicht stehen. Unter anderem wurde die deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer im Faustball ausgetragen. Beim Triathlon schwammen die Sportler heute in der Elbe. Zu Fuß und auf dem Rad ging es quer durch die sächsische Landeshauptstadt. Noch bis Sonntag dauern die Wettkämpfe an.
Sich der eigenen Geschichte zu stellen und damit auch den eigenen Fehlern, das braucht oft eine lange Zeit, mitunter Generationen, wie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland. Coburg, die Stadt in Oberfranken, wurde früh zu einem Zentrum der Nationalsozialisten. Regelmäßig kam Adolf Hitler zu Besuch. Hier wurde er bereits 1932 zum Ehrenbürger ernannt. Mit der Zeit des Nationalsozialismus hat sich Coburg erst sehr spät auseinandergesetzt. Jetzt erst werden Erinnerung und Mahnung sichtbarer, wie uns Christian Limpert mittendrin in Coburg zeigt.
Ein kurzes Gebet, abgelesen vom Handy. Hier auf dem alten jüdischen Friedhof in Coburg will Dana aus Israel mehr über das Schicksal ihrer Oma erfahren, eine Coburgerin. 1938, mit 12 Jahren, musste sie fliehen, weil sie Jüdin war. Was sie hier erlebt hat, war für Dana lange unklar. Ich nehme alles an, was uns die Stadt hier anbietet. Denn tatsächlich haben wir bislang fast nichts gewusst über das Leben meiner Oma hier in Coburg. Gabi Schuller, selbst Coburgerin, will Dana dabei unterstützen. Zu lange sei über diesen dunklen Teil der Coburger Geschichte geschwiegen worden, sagt sie. Ab heute soll sich das ändern, mit Erinnerungstafeln wie dieser. Gleich sollen sie offiziell enthüllt werden.
Und jetzt endlich ist es passiert. Jetzt haben wir hier, wir wissen noch nicht, was draufsteht, aber jetzt haben wir hier so eine Erinnerungsstele und in der Stadt sind mehrere und das ist einfach großartig.
Stadtführung mit Gabi Schuller durch die historische Innenstadt. Neben Dana aus Israel sind auch andere Nachfahren Coburger Jüdinnen und Juden angereist aus der ganzen Welt. Prominent auf dem Marktplatz thront seit 160 Jahren der Coburger Prinz Albert. Als Ehemann der englischen Queen Victoria verhalf er dem einstigen Herzogtum zu Weltruhm. Nur wenige Meter entfernt stehen jetzt auch diese Denkmäler ebenfalls noch verhüllt. Sie dokumentieren, wie Coburg frühes Zentrum der Nationalsozialisten wurde. Es wurden hier die jüdischen Familien zusammengetrieben. Kinder, Frauen, Männer. Hier vor dem Rathaus. Außenrum standen die anderen Coburger. Meine Leute, haben sie angeschrien und angebrüllt. Das ist für mich noch immer eine furchtbare Vorstellung. Fragestunde für die Nachfahren mit der Historikerin Eva Kahl. Sie hat im Auftrag der Stadt die Rolle Coburgs in der NS-Zeit erforscht. Bereits 1922 entdeckt Hitler die Stadt für sich, probt Straßenterror und Aufmärsche, besucht Coburg 14 Mal. Als erste deutsche Stadt wählt Coburg die NSDAP zur stärksten Partei im Rathaus. The men with black coats. Da waren Männer mit schwarzen Mänteln und haben an der Tür geklopft und nach ihrem Vater gefragt. So hat unsere Oma erzählt, sie hat sich im Schrank versteckt. Ich denke, das war der Wendepunkt. Sie haben entschieden, aus Deutschland zu fliehen. Mehr als 300 Jüdinnen und Juden lebten in Coburg. 36 wurden direkt in Konzentrationslager deportiert, das jüdische Leben in der Stadt ausgelöscht. Mit der Aufarbeitung habe sich Coburg lange schwer getan, sagt Historikerin Karl.
Es waren letztlich Privatinitiativen und Einzelpersonen, die es dann aber, die Geschichte aufdecken wollen, die dieses Schweigen brechen wollten. Es hat aber wohl Bedarf, dass die Generation, die damals beteiligt war, irgendwann gestorben ist und man jetzt ein bisschen neutraler an die Sache herangehen kann.
Ein weiterer Nachfahre enthüllt im Beisein des Oberbürgermeisters eine der Stelen vor einem ehemaligen jüdischen Kaufhaus. Auf 14 Stationen ist ab sofort sichtbar, wie integriert die jüdische Gemeinde in Coburg war und wie all das zerstört wurde. Für Dana ist der Pfad der Erinnerung wichtig.
It gives me hope, actually.
Mir gibt das tatsächlich auch Hoffnung, dass sich Bildung lohnt, dass so ein gewaltfreies Leben möglich ist, auch nach großen Kriegen und nach dunklen Zeiten, dass Koexistenz wirklich gelingen kann.
Can really be happening.
Dana will wiederkommen mit ihren Kindern, um auch ihnen die Heimat der Großmutter zu zeigen.
Und wir kommen jetzt zum Wetter, heute mit Pila Bossmann. Pila, wie wird es denn?
Ja, Helge, es bleibt weiterhin wechselhaft und das liegt auch zum Großteil mit an einem Azorenhoch, das noch über dem Atlantik liegt und das reicht bis knapp an die britischen Inseln bis nach Frankreich. Und dementsprechend müssen Tiefdrucksysteme mit einer nördlichen Strömung immer noch direkt über uns nach Süden ziehen, bringen damit nur mäßig warme, aber sehr feuchte und damit auch sehr schauerträchtige Luft zu uns. Ja, und deswegen bleibt uns dieses wechselhafte Wetter noch erhalten. Aber wir wollen natürlich wissen, wann wird das Ganze denn besser und vor allem, wann kommt der Sommer zurück? Und da schauen wir mal auf den Trend für Hamburg. Und wir sehen es schon ganz am Ende so. Erstmal nächste Woche startet es noch mit diesen gemäßigten Temperaturen. Aber dann so zum Ende nächster Woche, da geht es dann doch deutlich bergauf. Auch in Hamburg gehen wir dann schon mal wieder in diesen sommerlichen Bereich von 25, vielleicht bis sogar 30 Grad. Aber es gibt noch einige andere Orte, wo dann eben auch zum Wochenende hin nächste Woche mal die 30 Grad geknackt werden können. Heute Nacht bleibt uns dieses wechselhafte Wetter aber erhalten. Es sind noch dichte Wolken unterwegs und vor allem in der Südhälfte kann es dann auch mal kräftig regnen. In der Nordhälfte sind nur einzelne Schauer unterwegs. Und morgen früh zieht das Ganze dann erstmal nach Süden ab. Von Norden kommen aber direkt schon wieder neue Schauer und Gewitter nach. Das heißt, es bleibt noch sehr wolkenreich. Es gibt zwischendurch auch mal trockenere Phasen mit etwas Sonnenschein. Insgesamt wird es morgen aber noch mal häufiger nass. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 17 Grad rund ums Rhein-Main-Gebiet und es geht runter bis auf 12 Grad am Alpenrand. Und morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann weiterhin nur mäßig an. Sommer ist noch nicht so ganz in Sicht. Wir haben 19 Grad in Richtung Erzgebirge und bis 24 Grad dann mal am Oberrhein. Und auch das Wochenende, das bleibt eben noch wechselhaft. Vor allem am Samstag bleibt es noch sehr schauerträchtig und auch einige Gewitter sind noch unterwegs. Zumindest mal in der Westhälfte und auch im Süden nach Osten hin wird es dann doch freundlicher bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Da bleibt es auch oft trocken. Da sind schon mal bis zu 25 Grad drin, also so ein kleiner Sommertag am Samstag schon mal in Sicht. Am Sonntag gibt es dann wieder einzelne Schauer aus Westen, aber die ziehen dann schon schnell in den Osten und dann wird es auch wieder freundlicher.
Danke dir, Pila, für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Wir verabschieden uns heute aber mit einer ganz besonderen Empfehlung.
Genau, denn unsere Kollegin Jessie Wellmer ist zu Gast im Schellfischposten bei Inas Nacht. Gleich im Anschluss und natürlich in der ARD Mediathek.
Wir wünschen den beiden frohes Sabbeln und Singen. Schauen wir uns auch gleich an und empfehlen Ihnen aber noch die Tagesthemen morgen Abend um 21.45 Uhr. Bis dahin. Tschüss.